Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Von außen betrachtet sieht das irgendwie alles aus wie ein Umweg. Also in der Bundeswehr gestartet, irgendwie zwei unterschiedliche Wege in den Streitkräften, dann raus, irgendwie Beratungsfirma und dann doch Digitalunternehmen. Für mich innerlich hat es aber trotzdem tatsächlich einen knallharten roten Faden, weil es immer irgendwie aufeinander aufgebaut hat. Erst war es in den Streitkräften halt kleinere Gruppen, kleinere Inhalte, weniger Impact. Der Impact wurde immer größer durch die Handlung, durch die Verantwortung. Und draußen über die Beratungsgesellschaft beispielsweise war es dann erstmal Kontakt kriegen zur Wirtschaft. Mhm. Was sind die Probleme? Welches Lagebild kann ich da verstehen? Wie kann ich mich da verorten? Wie kann ich die Fähigkeiten, die ich habe, überhaupt in den Markt bringen? Mhm. Und über das Digital-Business war es dann tatsächlich letztendlich die Zusammenfassung all dessen, was ich bisher gemacht habe. Mhm. Immer wenn es irgendwie komplex wurde, Ordnung reinzubringen. Und das ist immer noch meine Tagesaufgabe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Job oder Flop, wie viel Traum ist dein Beruf? Unser heutiger Gast kennt eine Welt, in der Entscheidungen manchmal in Sekunden getroffen werden müssen, in der Vertrauen überlebenswichtig ist und in der ein klarer Auftrag wichtiger ist als eine lange Diskussion. Denn Christian Caballero war viele Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr und wenn man auf seinen Lebenslauf schaut, merkt man schnell, hier ging es nie um den bequemsten Weg, sondern immer darum, Verantwortung zu übernehmen. Christian hat nicht nur gelernt, unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren, sondern auch in Situationen Entscheidungen zu treffen, in denen andere vielleicht erst einmal innehalten würden. Was viele dabei unterschätzen, Soldat zu sein bedeutet längst nicht nur körperliche Fitness oder militärische Disziplin. Es geht um Teamgeist, Präzision, Planung, Führung und die Fähigkeit, auch dann ruhig zu bleiben, wenn es unübersichtlich wird. Eigenschaften, die Christian bis heute prägen. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr hat er sich noch einmal komplett neu erfunden. Heute bewegt er sich zwar nicht mehr im militärischen Luftraum, dafür aber im zivilen, als Mitgründer von Flynex, einem Unternehmen, das mit Drohnentechnologie und digitalen Luftdaten die Infrastruktur von morgen mitgestaltet. Doch dazu kommen wir später. Zunächst einmal werfen wir einen Blick an den Anfang. Wie wird man eigentlich Soldat? Was macht diesen Beruf wirklich aus? Welche Erfahrungen prägen einen Menschen für das ganze Leben? Und welche Werte aus seiner Zeit bei der Bundeswehr helfen Christian heute noch jeden Tag und welche musste er auf dem Weg zum Unternehmer ganz bewusst hinter sich lassen? Über all das und noch viel mehr sprechen wir heute hier bei Job oder Flop. Aber zunächst einmal, Christian, schön, dass du heute hier bist.
Schön, dass ich dabei sein darf.
Bevor wir gleich anfangen, habe ich so ein paar kurze Fragen meistens vorbereitet, auch heute, so 5, 6 Stück. Hast du Lust?
Sehr gern.
Christian, bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Puh, kommt auf das Wochenende drauf an, aber sehr, sehr gerne beides, weil ich gehe spät ins Bett, nicht weil ich es gerne möchte, sondern einfach weil der Kopf rattert. Mhm. Und dann muss ich früh raus, weil es 2 kleine Kinder gibt. Natürlich auch bedient werden müssen. Aber ansonsten, wenn ich die Alternative hätte, würde ich liegen bleiben.
Also eher Schlafmangel oder kein Schlafmangel, das müsste ich die Frage stellen, ne?
Ja, einfach funktionieren irgendwie aktuell, ne?
Bist du eher introvertiert oder extrovertiert?
Je nach Tagesverfassung. Wenn ich konzentriert bin, eher introvertiert, dann wird es recht ruhig. Mhm. Auch wenn ich konzentriert bin. Und ansonsten, wenn ich meine Dinge geschafft habe, eher extrovertiert, ne?
Was ist denn dein wichtigstes Werkzeug im Job?
Mein wichtigstes Werkzeug im Job, ich glaube mein Telefon.
Klingt danach. Was ist denn ein absolutes No-Go in deinem Job?
Puh, ein No-Go in meinem Job, also für mich selbst oder für, okay, für mich selbst, mein No-Go ist, Dinge so lange liegen lassen, bis ich dann selber anfange durchzudrehen.
Jetzt kommt eine Frage, die ich gerne mag, die aber ein bisschen gemein ist am Anfang. Was schätzen denn Leute an dir, die dich nicht mögen?
Was schätzen Leute an mir, die mich nicht mögen? Mhm. Ich glaube, meine Strukturiertheit, mein planvolles Arbeiten und dieser unerbittliche Drang, Dinge fertig zu kriegen, was dann auch oft lästig wird.
Das könnte meine Frau unterschreiben bei uns zu Hause auch. Man sagt mal, du kannst nichts liegen lassen. Du musst irgendwie, wenn jetzt was kaputt ist, muss es jetzt repariert werden und nicht erst irgendwie nächste Woche. Ist so. Oder? Schlimm. Und Christian, schon die letzte Frage. Welcher Job würde dich denn noch reizen, außer deinem aktuellen eigenen?
Chaos sortieren und dort, wo überhaupt kein Überblick existiert, irgendwie Überblick schaffen, egal wo.
Also so ein bisschen Struktur, Planung, Das ist so
der rote Faden zieht sich überall hindurch. Also egal welche Organisation oder Verein, sobald es komplex wird oder gefährlich, zieht es mich magisch an und ich muss da irgendwie Ordnung reinbringen.
Perfekter Übergang, Herr Lanz, würde ich mal sagen. Also wir wollen mal so ein bisschen an den Anfang schauen. Wir haben ja schon im Intro gehört, du bist jetzt aktuell Unternehmer und Mitgründer auch von Flynex. Mhm. Aber ich würde gerne an den Anfang gehen und quasi heute das Thema deiner Zeitsoldatenzeit so ein bisschen unter die Lupe nehmen.
Ja.
Passt ja perfekt, dass du sagst Struktur und Präzision und irgendwie alles mal ordnen. War das schon immer so, dass du Soldat werden wolltest? Oder wie, nimm uns mal mit auf deine Reise in deine Geschichte.
Ja, wo fängt das denn an? In der Kindheit hattest du gesagt. In der Kindheit hatte ich immer schon irgendwie Bock, Verantwortung zu übernehmen. Irgendwie komplexe Sachen zu tun, Dinge, die schwierig waren. Wenn jemand sagt, geht nicht, dann dachte ich mir, das mache ich. Wenn ein Freiwilliger gesucht wurde, dann war ich das. Wenn jemand sagte, das ist unmöglich, das ist zu gefährlich, oh ich, dann war das Ärmchen immer oben. Wenn es dann darum ging, setzt euch mal hin und tüftelt etwas mal über Tage aus, dann hat es mich eher gelangweilt.
Okay.
Und so hat es mich dann tatsächlich über das Abenteuer, aber auch über das Wertesystem, ne, so für ein höheres Ideal, für etwas Höheres eintreten, mitmachen, gestalten zu dürfen. Das hat mir eher angezogen. Das war so der Antrieb für die Bundeswehr damals.
Also war das schon wie so ein Weg vorgezeichnet aus deiner Kindheit, weil du genau diese Sachen schon gerne gemacht hast?
Ja, das mündete irgendwie automatisch dann da rein, ne? Also man hat dann irgendwann Werbung gesehen. Ich hatte Familie und Bekannte dann, die haben waren schon bei der Bundeswehr in den verschiedensten Rollen. Komischerweise haben die auch immer gesagt, geh nicht dahin.
Okay.
Ich glaube, mein Onkel, weiß ich gar nicht. Ich glaube, mein Onkel sagte, aber wenn du da hingehst, machst du was Vernünftiges. Und dann tatsächlich war das auch irgendwie passend, ne? Also das irgendwie diese Struktur organisieren, du hast ja dann immer irgendwie Mangel gehabt, ne? Da fehlten Leute, fehlte Geld, ne? Die Bundeswehr war immer irgendwie ohne Geld bestückt. Dann gab es auch ganz viel Improvisieren, ne? Und das ist so meine Leidenschaft, irgendwie, wenn es kompliziert wird, improvisieren, Leute motivieren. Und dann auch gemeinsam wie so eine Sportmannschaft, ne? Dinge absolvieren.
Und du bist jetzt ja keine 20 mehr, wie ich hier verrate, sondern schon ein bisschen älter. Das heißt, du hast noch die Wehrpflicht quasi mitgekriegt früher.
Genau, die Wehrpflicht gab es, aber ich bin tatsächlich als Freiwilliger rein.
Also direkt?
Ich bin direkt dann rein mit einem Zeitvertrag. Erst auf 6 Jahre und dann kam nochmal 12 Jahre obendrauf.
Also 18 Jahre insgesamt Zeit zu
dabei. Nee, 2 Jahre wurden angerechnet, dann waren es insgesamt 15, also ja. 14,9 oder
so. Also gar nicht erst reinschnuppern, ob es überhaupt was für dich ist, sondern du wusstest von vornherein, da habe ich Bock drauf.
Genau, da habe ich mir tatsächlich aber auch einiges angelesen, bin dann rumgefahren, habe mit Leuten gesprochen, habe dann Recherche betrieben, so wie es wahrscheinlich überhaupt kein anderer Schüler machen würde in seinem Leben. Aber dann stand der Entschluss fest, dann war es mir auch klar, das mache ich jetzt und ziehe ich durch.
Also schon eher geplanter Weg als Zufall, dass du da gelandet bist. Und dann sozusagen hast du angefangen und dann, ich kenne mich damit selber gar nicht so stark aus, aber wie war das dann? Hast du erst in Deutschland die Grundausbildung gemacht und bist dann sofort ins Ausland oder bist du hier geblieben oder wie war da der Weg?
Nee, über viele Jahre wurdest du erst aufgebaut als ganz normaler Soldat in verschiedensten Verwendungen. Dann wurdest du dann zum Gruppenführer, dann wurde ich dann später über einen Laufbahnwechsel dann Zugführer. Da warst du immer in einer Offizierschule eine ganze Zeit lang. Und als du dann ready warst, letzten Endes für den zweiten Teil meiner Karriere in den Streitkräften, dann Verantwortung zu übernehmen, dann ging es erstmal zu Ausbildungszwecken auch ins Ausland. Ne? Dann war ich in Tschechien, in den Niederlanden, USA und sonst wo.
Für die Offiziersausbildung dann, oder?
Ja, Offizier war ich dann schon letzten Endes. Und dann war ich dann in so einer kleinen, spezielleren Funktion. Und dann durfte ich viel reisen, was auch sehr spannend war, was eine sehr spannende Verwendung hatte, die nicht jeder so hatte. Und dann ging es damit irgendwann mit dieser besonderen Fähigkeit ins Ausland, ja.
Diese besondere Fähigkeit war?
Ich war Fliegerleitoffizier oder auch Joint Terminal Attack Controller, hieß es bei den Amerikanern. Also ich wurde sowohl in Frankreich, Deutschland, auch in den USA ausgebildet. Damit war ich dann im Auslandseinsatz und also in Afghanistan in Kunduz und diese Aufgabe nennt sich auf Deutsch halt Fliegerleitoffizier. Damit bist du in der Lage halt jeglichen Luftverkehr zu steuern, mhm. aber auch deren Fähigkeiten zu nutzen und zu bestimmen, das heißt Sensoriken, Waffensysteme, Ähnliches. Mhm. Und fast über 90% des Jobs klärst du halt auf, ne? Schaust von oben, hörst von oben mit und machst ganz viele Dinge, die man vielleicht im Fernsehen sieht.
Mhm. In den ganzen Geheimen und Action-Movies und so weiter.
Ist ein sehr hoher Anteil dabei, den man auch nicht immer öffentlich erzählen kann mhm. und auch verschlossen bleibt sicherlich. Vieles Außenaktivitäten ist irgendwann in Vorschriften gewandert, weil so alles neu war, was dort passierte, gerade mit der mit den Lagen, die wir dann damals in Afghanistan hatten. Ja, aber es war eine sehr, sehr prägende, aber auch sehr, sehr spannende Zeit, ne? Also neues Terrain. Mhm. Der Faden zieht sich weiter. Ne? Das war dann komplex, schwierig. Keiner mhm. wusste so richtig wie. Man konnte gestalten und man konnte auch sehr viel bewirken. Ne? Also man konnte auch sehr viel Schutz bieten für Menschen.
Und da kommen wir gleich noch später drauf zu deinem jetzigen Tun bei Flynex. Aber hast du auch da das erste Mal Berührungspunkte zum Thema Drohnen bekommen? Weil das ist ja auch jetzt
ja.
noch gar nicht jetzt so alt, das Thema.
Nee, Drohnen gab es da schon sehr früh, auch beim Militär. Das ist ein gängiges Werkzeug, um Aufklärungsmissionen mhm. durchzuführen. Also bevor ich dann am nächsten Tag irgendwo hin möchte, kläre ich dann schon letzten Endes die Wege auf. Sind die geschützt? Ist da jemand, der was vorbereitet, mir was Böses mhm. will? Oder wenn ich irgendwo bin, ne, zu irgendwelchen wichtigen Gesprächen, zu wichtigen Treffen, dann kreist eine Drohne gerne rum und überwacht das Vorfeld mhm. oder das Umfeld. Ja, da kann ich dann die verschiedensten Geräte tatsächlich von A bis Z, ob groß oder klein oder sehr klein oder auch riesengroße Dinger. Also da waren die teilweise 3 Tage am Himmel.
Ach krass.
Und dann war dann irgendwie das größte Problem war das Handover mit dem nächsten Piloten, der dann irgendwie da gesteuerte. Mhm. Für mich bestand das ja letzten Endes, ich musste letzten Endes Infos generieren. Also mhm. wer ist gerade wo, wie entwickelt sich die Lage, aber auch bei Unwetter oder bei Erdrutschen, wie verändert sich das Gelände? Und das war dann schon mehr als nur die kleine Drohne, die man hier aus dem Zivilen kennt.
Das glaube ich. Jetzt ist das Thema Wehrpflicht und Bundeswehr wieder überall zu lesen, zu sehen, in aller Munde. Es war eine Zeit lang ziemlich ruhig darum. Das heißt, in der Zeit, wo du auch so aktiv warst, war ja mhm. quasi das Thema Bundeswehr ja gar nicht mehr in der Öffentlichkeit irgendwie zu lesen, zu hören. Also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung.
Ja.
Wie siehst du denn die Entwicklung in diese Richtung?
Also es ist halt eine ganz andere Entwicklung, als wir vor so 2010, 2011 mhm. so die Jahre hatten. Früher war es eher die Wahrnehmung, ach schön, du bist Offizier, geh mal beiseite. Bundeswehr, ach ja, okay. Und jetzt hat das irgendwie alles...
So ein
alles,
Relikt aus alten Zeiten.
Irgendwie. Genau, also mhm. es gibt zwar Afghanistan, es gibt Einsatz und eigentlich brauchen wir da alle gar nicht hin. Das ist auch alles blöd und keiner will es richtig verstehen, aber jeder hat eine Meinung. Mhm. Und jetzt hat sich alles so gedreht, dass ich selbst als, sag mal, sehr aktiver Soldat mit sehr vielen aktiven Erlebnissen eher sage, da fasse ich mir an den Kopf, wie es sich teilweise geäußert wird.
Okay.
Es gibt einen sehr heftigen Drive in eine Richtung, der natürlich irgendwo sinnvoll ist, dass wir eine starke Bundeswehr haben. Also steht das Grundgesetz auch so vor, alles gut. Aber es äußern sich dann meistens immer diejenigen, die keine Ahnung haben.
Wie es mit allem so ist.
Das ist wie ja. immer, ne? Das ist dann beim Fußball sind alle irgendwie Schiedsrichter. Zu Krisenzeiten sind sie alle Verteidigungsminister und das ist nicht so meins. Mhm. Und ich glaube nicht, dass eine Wehrpflicht, wie wir sie früher mal hatten, mit 9, 10 Monaten irgendwas bringt. Also man muss andere Anreizmodelle schaffen. Meine Families, die jetzt auch gedient haben, die waren teilweise, glaube ich, 18 Monate drin. Da sagten mhm. die schon, das wäre zu kurz. Mhm. Und wenn man sich überlegt, da kommt jemand dann in die Bundeswehr rein, macht Urlaub, macht einen Führerschein, ist einmal krank, dann ist er schon wieder raus. Ne? Also was soll der Unsinn dann? Mhm. Das heißt, sie brauchen eine professionelle, starke Armee letzten Endes dann, um auch möglichen Bedrohungen oder einfach diesen partnerschaftlichen Verpflichtungen, die wir halt haben in Europa, ne, mit der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, gerecht zu werden. Mhm.
Warum glaubst du, weil jetzt ist ja, wie gesagt, es gibt ja auch viele Leute, die sich jetzt freiwillig halt auch melden, also mhm. melden müssen und dann auch Lust drauf haben, warum glaubst du, ist das für viele von außen betrachtet so wie so eine Art Traumjob? Also du hast es gerade schon gesagt, man kann seinen Führerschein da machen, man kann mhm. irgendwie eine gute Zeit haben, aber was ist das, was es ausmacht, warum man zur Bundeswehr gehen möchte? Aus deiner Sicht?
Es ist ein bisschen schwierig, diese unberührte Sicht wieder so formulieren zu können, wie wenn sie dann halt im Nachhinein geprägt mhm. ist. Ne? ich sag mal, was ich von mir noch weiß, ist, dass dieses Gemeinsame, dieses Aktive, das Adventure, das Fordernde, the Thrill, ein sehr großer Antrieb ist. Für mich war damals einer der emotionalsten Punkte, warum ich sagte, ich musste hin, weil damals die Jugoslawien-Krise war. Mhm. Sehr viele Zivilisten haben gelitten, wurden umgebracht, und für mich war das so ein absolutes No-Go, dass ich sagte, wenn ich irgendwann eine Uniform tragen kann, bin ich derjenige, der den bösen Buben dann tierisch in den Hintern tritt. Heute, ich glaube, ich ist eine sehr hohe Identifikation auch mit der Ukraine-Krise. Mhm. Daher kommt ja auch letzten Endes der maßgebliche Drive. Kann ich verstehen. Ich bin nicht immer der gleichen Auffassung, dass wir jetzt hier so unmittelbar gefährdet sind in Deutschland, weil da sind ja auch noch andere Länder neben uns. Mhm. Natürlich müssen wir uns irgendwie befähigen, uns auch selbst zu wehren. Aber warum denn jetzt Jugendliche das gerade zum Anlass nehmen, ne? Das bleibt immer diskutabel, ne? Bin ich anderer Zeit.
Ist das vielleicht so ein bisschen Hollywood, dass man denkt, man hat dann so Action und man ist dann sozusagen, wie du schon sagst, der Held und so, dass das eher im Kopf ist?
Aus meiner Sicht macht die Bundeswehr auch also nicht wirklich so eine Werbung, ne? Also es ist ja nicht so eine Werbung wie bei den Amerikanern, wo dann irgendwie so Transformers-Musik läuft, die Prägung drin läuft, ne? Dieses so
We want you von früher,
ja, was man ja kennt. If you think you're strong, you're not army strong und sowas.
Okay.
Das haben wir ja nicht. Hier ist ja eher so, man erzählt die Story, du hast einen normalen Job.
Studiere bei der Bundeswehr.
Genau, komm rein, du wirst Verwaltungsfachangestellter, da vorne ist dein Aktenordner und sei einfach mal ein Soldier. So ist es halt nicht, ne? Also natürlich, der kleinste Teil ist tatsächlich der kämpfende Teil. Man kann dort viele coole Jobs machen, also über Logistik, Vermelder, also Kommunikationsaufgaben, IT ist riesengroß, Versorgungsteile, also man lernt viel über Bewirtschaftungsprozesse. Diejenigen, die sagen, sie möchten in eine kämpfende Truppe gehen, da hat man früher mal gesagt, so Sport 1, Mathe 6. So, deswegen gehst du dann irgendwie in einen Verband, der aus dem Flugzeug springt und dann irgendwie draußen Vollgas gibt. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, welche Motivationsgründe heute da sind. Wenn meine Kinder mir sagen würden, und das bringt es vielleicht zusammen, was würde ich ihnen empfehlen? Mhm. Würde ich ihnen, glaube ich, sagen, mach was anderes. Also ich will meine Zeit nicht missen. Und das war auch eine, glaube ich, so der besten Zeit meines Lebens mit, weil du nie wieder so intensiv lebst wie in dieser Zeit. Aber sie hinterlässt auch immer irgendetwas, was dich halt nicht mehr so unbeschwert sein lässt. Also das ist nicht, dass ich jetzt irgendwie Probleme hätte, aber du guckst einfach hinter die Kulissen der Welt, mhm, und dann ist einfach das Rosarote weg, ne? Dann ist es so leicht eingetrübt, und das vergisst du halt nicht, dass die Welt auch anders kann. Und jetzt sieht man das in der Ukraine, man sieht es in verschiedenen Krisengebieten auf der Welt, plötzlich ist es näher dran, ne? Mhm. Das ist so wie ein Arzt meinetwegen ein verunfalltes Kind hat und hat selber Kinder zu Hause, das toucht ihn ganz anders.
Total.
Und das wäre so mein Statement zu meinen Kids, ne? Wenn die es machen wollen, könnt ihr machen. Aber wenn ihr noch was anderes machen könnt,
macht es nicht böse.
Ja. Aber wie gesagt, die sich entscheiden, können die gerne machen. Ist eine sehr aufregende und spannende Zeit, kann es sein. Mhm. Man lernt sehr viel. Ich habe sehr viel über mich gelernt. Ohne diese Zeit wäre ich nicht in der Lage gewesen, das zu machen, was ich heute mache.
Mhm. Was sind denn so vielleicht die 1, 2, 3 Punkte, die du am meisten gelernt hast in der Zeit? Neben Betten machen.
Betten machen konnte ich richtig gut tatsächlich.
Das ist auch ein Offizier gereicht. Ne?
Aber auch den Spind aufräumen. Was ich gelernt habe, ist tatsächlich in sehr komplexen Lagen ruhig bleiben und mir das an Informationen zurechtziehen, was tatsächlich nötig ist, um ein sachliches Bild zu erzeugen von dem, was gerade existiert oder was geschieht. Ich beispielsweise fange nicht an, loszuhandeln oder Dinge zu tun, bevor ich nicht einigermaßen Überblick habe. Und das geht bei mir relativ schnell, was ein Prozessdenken ist. Dieser Decision-Making-Prozess, den ja auch viele Streitkräfte haben, ist ja nichts anderes als auch der Management-Regelkreis aus der Betriebswirtschaft. Mhm. Wenn man den aber immer wieder anwenden durfte, dann ist er ja wirklich also operationalisiert, da ist es einfach in dir drinne. Mhm. Und dann weißt du, irgendwas passiert, Lagefeststellung, ich gucke erstmal, was hier los ist, guck mir die Einflussfaktoren an, mach eine Planung, wege diese Planungsmöglichkeiten ab in Möglichkeit 1, 2, 3. Du siehst, jetzt geht's
schon
richtig.
Es geht schon ins Management.
Und dieses Denken kriege ich nicht raus. Dann habe ich meine Möglichkeiten des Handelns, wege sie ab, treffe einen Schluss. Und das ist das, was oft fehlt. Ne? Ich treffe einen Entschluss, der begründet ist. Dann schaue ich mir den an. Heutzutage heißt es auch modern Plan, Do, Check, Act. Und dann geht's los. Und dann, ja, das ist so das, was ich mitgenommen habe. Und das ist etwas eigentlich sehr Hilfreiches.
Man hört ja oft auch dieses ganze Thema rund um Kameradschaft, rund um im Team zu agieren. Ist das auch so ein Punkt, bei dem du sagst, ja, also ganz ehrlich, da hat mich die Bundeswehr richtig, richtig stark geprägt. Dieses, was man halt auch kennt, man lässt niemanden zurück und
ja.
So.
Ja, absolut. Klar, in meinen Jahren, da gab es diese und jene Einheiten, welche, die halt fester, welche, die loser waren, welche, also viele schliefen dann in der Kaserne, welche auch nicht. In den Einheiten, wo es fester war, klar, die kenne ich heute noch, man schätzt sich und das ist tatsächlich wie so ein weiterer Geschwisterteil, der dabei ist. Und diese Vertrauensebene zu Menschen aufzubauen, das ist schon was Besonderes. Also wenn jemand völlig unversteckt dann plötzlich vor dir steht, mit seinen Problemen und Ängsten, das erleben zu dürfen, ist ein Geschenk.
Das schmeißt ja total zusammen.
Genau, ist ein Geschenk, wenn man Menschen ehrlich erleben kann, wie sie nur sein können. Man sieht es öfter nur bei Kindern, aber Erwachsene können das auch, wenn sie sich anstrengen.
Oder eben nicht drüber nachdenken.
Oder nicht drüber nachdenken. Ja, vieles Fassade in unserer heutigen Zeit. Und das ist, diese Fassade aufrechtzuerhalten, gelingt nicht immer. Ne? Gerade wenn Ängste, Sorgen, Nöte, Entbehrung da ist. Ja, das ist, das existiert immer noch. Ne?
Jetzt hast du ja sozusagen 15, 16 Jahre Bundeswehr. Hinter dir kann man ja nicht sagen, du hast es dann irgendwann beendet aufgrund dessen, dass du jetzt in die Unternehmerschaft reingegangen bist. Aber hat sich in der Zeit, in der du da warst, die Bundeswehr schon verändert?
Ja, sie sind so weit verändert, dass ich immer bei den verschiedenen Social Media Kanälen irgendwelche hohen Dienstgrade sehe, wie sie halt fancy über ihren Dienst sprechen. Okay. Das hätte es zu meiner Zeit halt nicht gegeben, ne? Dass da irgendwie geworben wird oder eine Story erzählt wird, ist, glaube ich, der Zeitgeist. Für mich nimmst du ein bisschen den Style, den ich so eher mochte, ne? Diesen präzisen, kühlen Stil des Troopers. Also schlecht ist es nicht. Was sich verändert hat, ist, glaube ich, auch für den Ausrüstung mittlerweile. Zu meiner Zeit, also meinen Funktionen, die ich hatte, gerade auch im Ausland, da mussten wir auch viel selbst beschaffen, weil die Bundeswehr nicht in der Lage war, dann die richtigen Klamotten zu besorgen. Das war schon echt furchtbar. Man hat sich mehr bemüht, ne? aber was hat sich geändert?
Der Umgang untereinander vielleicht auch, oder?
Habe ich zu wenig Einblicke, ne? Diejenigen, die ich noch kenne, die sind auch so professionell, dass sie eigentlich keine Themen mehr haben, wo sie irgendwie sagen, das stört mich, die stört mich, sondern die sind einfach mitten im Game und machen ihr Ding da.
Ja, ich glaube, du warst schon zu tief und zu lange da drin, ne, glaube ich. Aber wie du weißt oder wie du vielleicht weißt, ich bin Fan von Anekdoten und Geschichten. Ja. Gibt's so ein, zwei Dinge, die man erzählen darf, die dir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind, die, wo du sagst, die waren so witzig, kurios, komisch, skurril, wahrscheinlich mehr als ein, zwei, aber das interessiert natürlich.
Also was richtig fancy war, auch im Auslandseinsatz, da gab es Zeiten, da waren die Grenzen dicht nach Pakistan. Das heißt, wir haben keine Versorgung bekommen. Es gab dann nicht wirklich Material, was ankam. Da fehlte Zahnpasta, da fehlte alles. Und dann durften die Soldaten in den Feldlagern erstmal ihr Dosenfutter essen, ne? Diese Ein-Mann-Ration, das EPA. Durch meine Rolle hatte ich halt sehr guten Bezug auch zu amerikanischen Spezialkräften und die hatten alles.
Das ist immer krass, wenn man das
argentinische
hört, ne?
Steaks, Lobster,
McDonald's und sowas alles.
Und so weiter. Und ich weiß nicht, wer jetzt hier mit zuhört, aber es gab auch Edeka 24 und dann konnte ich mir halt meine Lieblingsgetränke bestellen über die Post und dann über die Beziehungen zu den Amis konnten wir dann auch wunderbare Nachos und Taco Partys machen, währenddessen alle anderen
Dosenfutter gegessen haben.
Aus Deutschland kam dann die entsprechende Deko und dann gab es halt Caribbean Nights, ne, auf unseren Containern bei wunderbaren Sommernächten. Ne?
Unfassbar.
Das war echt schön, ne? Und das ist etwas völlig Surreales, dass du in so einem Krisengebiet so eine so eine Abende hast,
ja,
wo du echt wirklich tolle Gespräche hast, toll zusammenkommst und die vergisst du nie wieder, ne?
Man hört das oft, dass bei den Amis, gerade so in dem Militär, die haben einfach alles da, ne?
Ja, ohne Mampf kein Kampf, ne? Das ist dann bei denen einfach so.
Das sollte die Bundeswehr mal
aber,
nehmen als.
Aber man muss auch ehrlich sagen, wechseln mit denen möchte ich nicht. Ja. Und da auch ein Lob an die Bundeswehr tatsächlich. Das, was ich gesehen habe, ist, wir gehen deutlich respektvoller mit unseren Soldaten um. Mhm. Aus meiner Sicht. Vieles, was gefährlich war, hat man unsere Soldaten vorgeschützt und sie nicht hingeschickt. Bei den Amerikanern war das so, ist egal.
Ja, okay.
Und mach's dreimal und viermal.
Dann helfen auch Lobster und Steak nicht.
Dann helfen auch Lobster und Steaks nicht, ne?
So, du hast dann ja nach 15, 16 Jahren hast du dann sozusagen das Thema Bundeswehr für dich beendet. Wie ist es dazu gekommen? Jetzt kommen wir nämlich so mal zum zweiten Part deiner neuen Karriere. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt möchtest du den sicheren Hafen in Anführungsstrichen der Bundeswehr verlassen und gehst in die freie Marktwirtschaft und wirst Gründer und Unternehmer? Mhm.
Ja, letzten Endes war ich irgendwann, 2012 kam ich aus meinem letzten Einsatz wieder, habe ich meine Frau kennengelernt und dann war immer der Entscheidungspunkt, werde ich noch spezieller bei den Streitkräften, okay, und dann habe ich eigentlich überhaupt keine Freizeit mehr oder die Möglichkeit wirklich zu einem partnerschaftlichen Leben, was ich mir so vorgestellt hatte.
Also war auch so ein Scheidepunkt bei
genau.
der Bundeswehr dann.
Und dann sage ich, komm, gehst jetzt nochmal rein, machst du Berufssoldat, machst du nicht. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. So. Mhm. Dann war das Ding durch. Dann musste ich mich halt entscheiden, was mache ich dann? Ja, spielst du halt irgendwie so Partnerschaft am Wochenende oder an den wenigen Wochen? Und je spezieller du wirst, desto komplizierter wird es einfach auch letzten Endes. Dann hatte ich durch Zufall erfahren, dass es dann auch einen Studiengang gab, Sicherheitsmanagement, dass es verschiedenste Möglichkeiten gab und dann war sofort der Entschluss da, jetzt muss ich erstmal eine Firma gründen, jetzt bringe ich die Fähigkeiten, die ich habe hier, erstmal in den Markt. So, ich weiß, komplexe Inhalte stören mich nicht, die interessieren mich, ich kann diese Sachen zusammenbringen zu einem planvollen Ansatz, Struktur reinbringen und Ergebnisse erzielen. So hatte ich dann zack meine Beratungsfirma gegründet.
Auch schon im Bereich Drohnentechnologie oder was war das?
Genau, Drohnensicherheit. Dabei ging es darum, Awareness zu schaffen zu den Geräten, zu ihren Fähigkeiten und Leistungsspektren. Dann hatte ich Investoren beraten, verschiedene Industriefirmen beraten, merkte aber relativ schnell, es ist so eine 1-zu-1-Beziehung, unglaublich zäh, unglaublich schwierig. Und ich kann immer nur so kleine Problemchen lösen. Und das hat mich dann nicht so richtig angefixt. Und dann dachte ich, irgendwie ist alles digital. Mhm. Ich bin zwar selber kein ITler, ich verstand aber relativ zügig, dass die Zukunft halt digital ist und das, was man mit diesen Geräten machen kann, deutlich mehr ist als nur eine wunderbare Hochzeitsaufnahme. Und letzten Endes hatte ich früher ja schon komplexe Lagen gehabt, sehr viele Informationen ausgewertet, aneinandergereiht, ne, und daraus einen Schluss gefasst. Und das wusste ich einfach, geht hier auch. Und dann habe ich gemerkt, ja, da gibt es zwar Flugmodelle, da gibt es Einzelne, die mit rumspielen, aber wirklich so in der Industrie die Geräte einsetzen für ein relevantes Verständnis, was ist denn eigentlich los mit unserer Infrastruktur, das habe ich nicht gesehen. Mhm. So, und dann war schnell der Entschluss da, jetzt muss was Digitales her. Ich muss eine Gesellschaft irgendwie gründen, mit jemandem noch zusammen, der auch IT kann, weil ich wusste irgendwie nur, das brauche es. Und dann ging es halt los. Ne? Mhm.
Und erklär mal ein bisschen, Flynix, was ist das jetzt genau? Also welche Unternehmen nutzen eure Dienstleistungen? Was macht ihr da genau?
Flynix hilft den Unternehmen, die halt Infrastruktur betreiben, Klarheit darüber zu kriegen, was los ist. Also ob die.
Gib mal ein Beispiel.
Stell dir vor, du bist Energienetzbetreiber. Mhm. Du hast verschiedene Strommasten, da sind Leitungselemente drin, wie Isolatoren, die Leiterseile selber. Die müssen alle regelmäßig inspiziert werden. Mhm. Und das kannst du natürlich machen, indem du da hochsteigst, aufsteigst, deine Kletterseilen und dann bei Wind und Wetter deine Informationen ziehst, die auf deinem Blatt Papier schreibst oder auf dein Tablet mittlerweile vielleicht, dann runtergehst und dann hast du die auf deinem Tablet oder auf deinem Blog. Mhm. So jetzt völlig einfach gesprochen. Und wir machen daraus halt einen kompletten digitalen automatisierten Prozess. Wir sagen, du kannst da eine Drohne einsetzen oder auch andere Geräte. Du erhebst Bilddaten. Die Bilddaten gehen an eine Plattform rein, eine Softwareplattform. Dort kannst du die, aber auch andere zeitgleich dann auswerten, bewerten, kategorisieren. Und mit KI, die wir halt haben, Vision AI, werden auch dementsprechende antrainierte, kontextbezogene, jetzt wird's kompliziert, Schäden erkannt. Das heißt, da, wo du früher halt etliche hunderte, tausende Bilder ausgewertet hast, physisch, springt jetzt eine KI ein und findet die Schäden für dich.
Und von der Qualität mindestens genauso gut? Oder ist das menschliche Auge da immer noch besser?
Das menschliche Auge darf man nicht vernachlässigen, denn die menschliche Erfahrung zum Material ist natürlich wichtig. Nur wenn wir uns überlegen, wie denn eine KI antrainiert wird, es ist ja nicht so, dass du halt googelst und sagst, es ist kaputt, sondern du hast ein neurales Netz und dieses neurale Netz wird antrainiert mit Schadmustern, die du schon kennst. Das heißt beispielsweise hast du dann 200 Bilder, wo du weißt, das sind Schäden, markierst die dann und das machst du immer mehr, immer mehr. Immer sind es tausende Bilder. Und dann weiß die KI sehr gut, was kaputt ist.
Ja.
Natürlich, Human in the Loop muss man mit reingehen. Genauso wie die Large Language Models ab und zu mal vielleicht Kokolores erzählen, kann es vielleicht auch sein, dass eine Vision AI nicht perfekt ist. Aber die Aussagen sind schon mächtig gut.
Und dann am Ende hast du halt die Kontrollinstanz sowieso.
Richtig. Und so, und du hast halt deine Bildlinie, du kannst nochmal reingehen, gucken, du kriegst automatisiert Berichte. Und davon profitieren unsere Kunden, ne? Das haben wir halt, wir haben Facility Management Kunden, wie die Riesenfirma ISS. Wir haben Kunden von der Bahn, auch in Österreich, ÖBB, wir haben NVM, Mitnetz AG, also alles die ganz großen Energienetzbetreiber, Genetzverteiler, das muss man ja auch mal unterscheiden, die dort im Spiel sind, ne? Aber auch Immobiliengesellschaften. Dachinspektion, Fassadeninspektion. Gibt ja auch so schöne Begriffe wie Verkehrssicherungspflichten in Deutschland.
Ja.
Die muss man natürlich auch einhalten, ne?
Und grundsätzlich, weil wir machen ja auch so ein bisschen Drohnenfilmerei und so zwischendurch, habe ich einfach gemerkt, dass hier in Hamburg zumindest das Drohnenfliegen extrem schwierig ist, weil es immer Sonderflugzonen gibt und hier Verbotszonen und so. Wie ist denn das rechtlich? Seid ihr da auch sozusagen beratend tätig, dass ihr sagt, okay, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt?
Also jetzt für deinen einzelnen Flug, dann wäre das so ein Ding, das machen wir nebenher.
Wollte ich gerade sagen. Also das
für die großen Gesellschaften, na klar, ne, da sind die unterschiedlich aufgestellt. In Teilen haben die schon Teams mit Drohnen oder haben gar nichts. Und dann satteln wir die komplett auf von A bis Z. Von der Schulung über die Beratung so hin, dass sie halt auch dann einen Mehrwert haben von der Plattform, was letztendlich unser Produkt ist. Aber ja, Hamburg ist kompliziert. Wir werden jedes Jahr, glaube ich, knapp 4000 Dächer und Fassaden inspiziert, ne?
Ist es dann von der städtisch oder wie ist das? Also ihr inspiziert dann auch nach Rissen, nach Schäden oder?
Genau, also die Dächer werden inspiziert, aber auch Fassaden oder es werden Quartiere vermessen, um zu gucken, welcher Ausbau noch möglich ist, wie sind die Grünflächen, Grünanlagen, wo ist der Beschnitt? Denn auch nicht jedes Unternehmen weiß wirklich, wo die eigenen Grundstücksgrenzen enden.
Ja, das habe ich auch schon mitbekommen, ja.
Und so hast du dann irgendwann auch durch uns einen digitalen Gebäudebestand, was du halt vorher per Aktenlage hast auf eine Excel, super toll, da bin ich mal begeistert, wenn ich so einen Ordner sehe, auf Papier am besten noch, wo dann die Excel ausgedruckt wurde, herrlich.
Viel städtisches Umfeld, würde ich sagen. Ne? Jetzt hast du ja eine zweite Karriere gestartet, du die erste Bundeswehrzeit, die zweite jetzt als Unternehmer. Gab es auf dem Weg irgendwelche Umwege, bei denen du sagst, die haben dir am Ende aber tatsächlich geholfen in dem, was du jetzt gerade machst?
Von außen betrachtet sieht das irgendwie alles aus wie ein Umweg. Also in der Bundeswehr gestartet, irgendwie zwei unterschiedliche Wege in den Streitkräften, dann raus irgendwie Beratungsfirma und dann doch Digitalunternehmen. Für mich innerlich hat es aber trotzdem tatsächlich einen knallharten roten Faden. War es immer irgendwie aufeinander aufgebaut hat. Erst war es in den Streitkräften halt kleinere Gruppen, kleinere Inhalte, weniger Impact. Der Impact wurde immer größer durch die Handlung, durch die Verantwortung. Und draußen über die Beratungsgesellschaft beispielsweise war es dann erstmal Kontakt kriegen zur Wirtschaft. Was sind die Probleme? Welches Lagebild kann ich da verstehen? Wie kann ich mich da verorten? Wie kann ich die Fähigkeiten, die ich habe, überhaupt in den Markt bringen? Und über das Digital-Business war es dann tatsächlich letztendlich die Zusammenfassung all dessen, was ich bisher gemacht habe. Immer wenn es irgendwie komplex wurde, Ordnung reinzubringen. Und das ist immer noch meine Tagesaufgabe.
Ich finde es so witzig, dass du sagst, das Lagebild der Wirtschaft, da kommt schon wieder dieser Bundeswehrsprecher.
Kriegst du nicht raus, rein, ne?
Also der ist noch ganz, drin,
ganz,
oder?
Ganz mies sozialisiert.
Wenn du jetzt mal ganz an den Anfang gehst, an den kleinen Christian, der sozusagen schon das cool fand, wie die Bundeswehr so ist, was würdest du denn deinen jüngeren Ich raten, bevor es in den ersten Job geht?
Glaub an dich selbst. Glaub niemals daran, dass jemand das besser kann. Mhm. Aber hör immer zu. Und wäge gut ab, ob du davon, was andere sagen, nicht was nutzen kannst. Aber mach dein Ding.
Mach dein Ding, das ist, glaube ich, extrem wichtig, ne? Extrem schön. Gibt es etwas, was passieren müsste, damit du jetzt sagst, ich kündige, ich habe keinen Bock mehr?
Schwierig. Also ist ja nicht so, dass man schon mal über nachgedacht hat, was macht man sonst in seinem Leben, außer Firmen gründen.
Eine Hängematte liegen am Strand beispielsweise.
Was müsste passieren? Was müsste passieren? Ich glaube, alle zerstreiten sich, nichts funktioniert mehr, niemand ist mehr ehrlich, und man hat selber überhaupt keinen Überblick mehr, weil Informationen zurückgehalten werden und. Also Worst Case
für dich.
Des sozialen Miteinanders, ne? So totaler Abbruch.
Aber da höre ich raus, dass dir auch dieses menschliche Miteinander extrem wichtig ist.
Ja, also das ist auch so die DNA bei Flynix. Bei uns geht es mehr darum, also Menschen zu sehen und also auch wie der Mensch ist und das Beste aus ihnen zu machen, die Gelegenheiten zu bieten. Oftmals fühlt es sich an wie kaltes Wasser reinschmeißen. Ich sehe darin aber eher die Möglichkeit, sich wirksam zu machen. Und ich glaube, ganz viele Menschen kriegen nie die Gelegenheit, wirklich das aus sich herauszuhauen, was sie wirklich können. Aus der Angst heraus, sie werden zu hart bewertet oder sie müssten irgendwie eine Fassade des Erfolges aufzeigen. Wenn man aber realistisch ist, also ist meine persönliche Meinung, erstmal musst du erstmal ankommen. Dann musst du Dinge verstehen, musst dich ausprobieren und irgendwann kommt das, ich konnte mich auswirken. So, und dann haben wir das offene Gespräch, läuft es oder läuft es nicht? Und auf diesem Weg, bis sich jemand wirklich auswirken kann, egal wie groß, wie klein die Rolle ist, muss man die Menschen halt irgendwie begleiten. Nicht durch ständiges über die Schulter gucken oder an die Hand nehmen, sondern indem man den Menschen einfach nur sagt, passt schon, mach, ist gut. Und dazu gehört auch, Dinge zu sehen, die man nicht sehen möchte und dann trotzdem zu sagen, ja, schon fast gut, aber mach's nächstes Mal anders. Ne?
Schon fast richtig.
Das ist so, wenn die Schwiegermutter was kocht und man sagt dann so, klar, ist lecker, brauchst du aber nicht normal machen.
Jetzt hast du dich verraten, das können wir, das schneide ich raus, glaube ich, aus privaten Gründen.
Zensur.
Ja, genau. Und ein Stichwort heutiger Zeit ist ja auch das Thema Resilienz. Also wie man es schafft, sozusagen widerstandsfähig zu sein mit dem stressigen Alltag, mit stressigen Situationen. Wie oder wann nimmst du dir mal Auszeiten für dich oder wie nimmst du dir Auszeiten für dich? Ich habe irgendwann mal gelesen, du packst Kopfhörer drauf und gehst dann mit Cooper spazieren. Wie schaffst du es quasi widerstandsfähig zu bleiben?
Also der Cooper, der arme Kerl, der ist leider nicht mehr da. Der ist diesen Februar ist er von uns gegangen.
Oh nein.
Aber das war tatsächlich ein sehr schöner Ausgleich, mit ihm jeden Morgen, irgendwie jeden Abend, jeden Mittag an der Natur zu sein. Gut, aber Hunde werden halt nicht 30 oder 40, ne? Das weiß man vorher.
Es tut mir jetzt trotzdem leid und ich entschuldige mich dafür.
Aber was ist mein Ausgleich? Ach, ehrlich gesagt war das eine Reise. Wie komme ich dorthin, dass ich mir die Resilienz bewahren kann, die ich mal hatte? Und dann ist es auch eher so Mountain Valley. Man hat sie mal, man hat sie nicht. Und ich glaube, die wenigsten sind so standhaft, dass sie halt immer perfekt agieren. Ich habe für mich irgendwann Achtsamkeit gefunden. Ich habe für mich immer Meditation gefunden. Würde auch, glaube ich, nie jemand denken. Riesengroßer Kerl.
Ich wollte es gerade sagen.
Voll der Soldier, Unternehmer. Ich habe einen gehörigen Teil Spiritualität in mir. Und das hat geholfen. Ne? Das hatte ich auch sehr früh schon als Kind, aber nie so deutlich, so wie jetzt. Und es gibt so einen schönen Spruch von Viktor Frankl, der sagte, wenn du ein Warum hast, warum du Dinge tust, ist das Wie nachrangig. Und wenn du diesen Purpose irgendwie für dich hast, warum tue ich das, für wen tue ich das, dann lässt es dich ganz viel ertragen, ganz viel weitermachen und die Dinge, die du denkst, dass du ertragen musst, ganz anders bewerten, dass sie gar nicht mehr so schlimm sind. Und ich glaube, so ab einem Altersband, meine Meinung, ne, geht auch vielleicht schon früher los, 35 aufwärts, fragt man sich schon nochmal, ne, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was soll das eigentlich hier alles? Klingt so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, diese Sinnfragen, die darf man sich stellen und ist auch gar nicht zu weich, denn auch erwachsene Männer mit breiten Armen und tollen Uniformen.
Erscheinung, sag ich nur.
Die kommen alle an einen Punkt, wo sie sich überlegen, so, warum tue ich das? Hm. Und bin ich der, der ich bin? Bin ich der, der ich sein wollte? Und für wen tue ich das? Und die Frage kann einfach nur lauten, für dich selbst. Hm. Für niemand anders. Und das versuche ich für mich immer aufrechtzuerhalten. Für wen tue ich Dinge? Ist von mir immer weggegangen. Nicht, dass ich das Selbstlose bin oder sowas, aber ich habe einfach für mich einen kleinen Auftrag. Das sind meine beiden Kleinen und für die tue ich das. Also ich habe für mich super tolle Sachen erlebt. Mein Leben war klar Auf und Abs, war auch schwierig, auch sehr viel traurige Dinge dabei. Aber an sich war das eine sehr coole Reise bisher.
Wir kommen schon zum Ende. Zwei Frägchen hätte ich noch. Die erste Frage davon. Würdest du immer noch sagen, ich gehe mal auf beide Jobs ein, das wären immer noch Traumjobs für dich?
Ja. Ja. Beide auf ihre gewisse Art und Weise. Dort, wo du dich auswirken kannst, ausprobieren kannst, dort, wo ich ich sein kann, das sind Traumjobs. Und ich glaube, viele denken immer, Traumjob ist so, oh, blink, blink, ne? Und mein Pool, mein Auto. Ich glaube, das ist es nicht. Mein Traumjob ist etwas, wo ich morgens hingehe und auch mal kotze, wo ich sage, boah, ätzend, weil es kompliziert ist, weil es schwierig ist, aber ich weiß, sobald dann immer mal Klarheit existiert, haben wir was erreicht und sagst du, yeah, das ist es.
Purpose ist es, ne?
Genau.
Und die letzte Frage, gibt es etwas, was du beruflich noch erleben möchtest?
Was ich beruflich noch erleben möchte? Wenn es einen nach Flanix gibt, will kein Berater werden, also nicht irgendwie bunte Slides bauen, auch kein Coach, nur Fragen stellen, sondern ich glaube, ich würde eher irgendwo reinspringen, wo ich auch wieder Ordnung schaffen kann. Also vielleicht an verschiedene Stationen, wenn jemand sagt, jetzt ist schwierig, jetzt ist kompliziert, nichts geht mehr, und dann sage ich, juppie,
danke,
das ruft doch nach mir.
Klingt nach einer Reinigungsfirma, die du dann irgendwann aufmachen sollst.
Ich habe nicht gesagt, hier riecht es. Ne?
Christian, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in dein Leben, deine Laufbahn, deine Karriere, deine ganzen Dinge, die du getan hast. Alle Infos zu Flynex, zu Christian findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Job oder Flop. Wie viel Traum ist dein Beruf? Danke, Christian.
Danke dir.